Respect.
Σέβομαι.
Respeto.
Σποστούιμα.
Respect words.
Mi becho you como a chico. Respect.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Más or oco.
Irishorg to etiquette, it gwine a counter for her.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Also zum einen sollte man das Wort Lager aus dem Wortschatz streichen. Das ist einfach vollkommen unangebracht, dieser Begriff.
Man muss solche vorübergehenden, temporären Unterbringungen für Flüchtlinge, wo wirklich Leute auf engstem Raum hocken, in Großzwangs-WGs mit 40, 50 Leuten sich Toiletten und Duschen und Küchen teilen, die muss man nicht Gemeinschaftsunterkunft nennen. Man muss diesen Euphemismus nicht mitmachen. Die muss man einfach Lager nennen.
Man sollte vielleicht auch nicht allzu schnell mit der Bezeichnung Lager bei der Hand sein. Denn auch in der Geschichte der Lager hat es immer auch andere Formen von geschlossener Unterbringung natürlich gegeben, die sozusagen noch kein Lager war.
Viele, viele Unterkünfte und viele, die in den letzten Jahren wieder entstanden sind, in Betrieb genommen worden sind, nachdem viele Flüchtlinge kamen, würde ich problemlos weiter kritisch eben als Lager bezeichnen wollen.
Also Lager bleibt Lager und da gibt es irgendwie keine erste oder zweiter Klasse.
Deutschland bleibt Lagerland. Rhetorische Modernisierung im Flüchtlingsdiskurs. Ein Feature von Fabian Kienert. Radio Dreieckland.
Also ich meine, schon der Begriff Last ist ja schon sehr merkwürdig. Ne? Also früher hieß es Zast und das hat so einen Anklang wie Knast. Jetzt dann ist es geändert worden in Last, aber es ist halt eben eine Last offensichtlich für das Land. Ne?
Wenn Sie also wird jetzt, glaube ich, noch Lea verwendet, der Begriff.
Ja, Sie können da irgendwelche Begriffe machen, wie Sie wollen. Der Inhalt bleibt der gleiche.
Wenn wir an Lagerdenken, ich hoffe, ich verallgemeinere nicht zu sehr, haben viele von uns doch das Bild von nationalsozialistischen Konzentrationslagern und insbesondere das von Auschwitz im Kopf oder im Blick.
Der Begriff Konzentrationslager wurde schon vor dem Holocaust verwendet.
Das fängt eigentlich auch um 1900 an. Das heißt, in dem Augenblick, in dem tatsächlich erstmals systematisch Zivilisten in Lagern interniert werden, nämlich im Burenkrieg, also in Südafrika, durch die Engländer, wenige Jahre davor schon durch die Spanier auf Kuba, dann auch auf den Philippinen durch die Amerikaner. Gleichzeitig in diesem Augenblick beginnt dieser neue Begriff auch ins Leben zu treten. Also die Concentration Camps, wie sie die Briten nennen, oder Campos de Reconcentration, schon durch die Spanier. Damit ist dieser Begriff in der Welt. Er ist zunächst eigentlich ein Fachbegriff sozusagen, auf der einen Seite, der von den Verwaltungen, den Militärverwaltungen selbstverständlich verwendet wird und auch ganz schnell in allen internationalen Sprachen sagen, übernommen wird. Gleichzeitig ist er aber, und das insbesondere durch den Burenkrieg, wird er auch schnell ein Begriff des Schreckens. Das heißt, da wird in der deutschen, in der europäischen Presse dann sehr ausführlich geschildert, was für schreckliche Zustände in diesen Konzentrationslagern etwa, die die Briten in Südafrika für die burische Bevölkerung errichten, was für schreckliche Verhältnisse dort herrschen, dass dort Frauen und Kinder interniert werden, an Seuchen, an Unterernährung, massenweise sterben, was ja auch tatsächlich der Fall war. Also insofern ist dieser Begriff Konzentrationslager eben dann sehr schnell auch tatsächlich der Begriff, der einen besonderen Schrecken formulieren soll, der oft auf die Gegenseite angewandt wird. Also so etwa in dem Sinne, wir behandeln unsere Gefangenen anständig, die Gegner aber, die stecken sie in Konzentrationslager. Und trotzdem ist noch im Ersten Weltkrieg ganz oft von Konzentrationslagern die Rede, wenn sagen ganz klar ist, das sind keine Vernichtungslager schon gar nicht. Das sind aber auch keine Lager, in denen jetzt Menschen ausdrücklich besonders gequält werden. Es sind keine Lager für politische Gefangene, sondern es ist eben auch ein Fachbegriff. Also diese doppelte Bedeutung ist sehr wichtig.
Es gibt natürlich ganz verschiedene Lager, je nach ihrer Funktion. Das war auch vor 1933 oder in der Sowjetunion vor Anfang der 20er Jahre schon so in Russland. Russland hat ja auch eine starke Tradition von Verbannung und Ausschließung. Aber um im deutschen Beispiel zu bleiben, auch die frühen nationalsozialistischen Konzentrationslager haben ja auch erstmal eine Doppelfunktion, also von Ausschließung, Wegsperrung der politischen Gegner, sehr schnell dann auch Arbeit als zentrale Kategorie im Lager, Disziplinierung und vielleicht stärker im russischen Fall im Gulag auch sozusagen eine Funktion von Menschenerziehung, wobei das auch im russisch-sowjetischen Fall sehr schnell in Richtung Zwangsarbeit sich verlagert und da sozusagen der eigentliche Zweck der Lager sehr schnell Zwangsarbeit ist. denke mal, gerade unmittelbar nach 45 ist dieses Wissen um Auschwitz noch gar nicht so verbreitet. Und da regieren durchaus sehr pragmatische Erwägungen die weitere Einrichtung von Lagern. Also da mussten sehr schnell Probleme gelöst werden, die wirklich viele, viele Menschen, also Millionen Menschen, Tausende von Menschen an einem Ort, wie die untergebracht werden. Das sind ganz pragmatische Erwägungen. Dass man da unbedingt an Auschwitz gedacht hat, würde ich zumindest in Frage stellen.
Die makabre Geschichte geht ja so. In Deutschland wurde sehr früh der Begriff für die Flüchtlingsunterbringung Sammellager eingeführt. Also es ging um große Lager, möglicherweise auch das, was man heute eher als Aufnahmelager, Aufnahmezentren bezeichnen würde. Das wurde damals erstmal als ganz unproblematisch gesehen. Dann berichteten die englischen Medien darüber und da stand dann erstmal ohne pejorative Meinung in der Übersetzung Concentration Camp. Und also was eine schlichte Übersetzung ist und die Briten haben damit nicht unbedingt gemeint, jetzt Konzentrationslager, die in Deutschland da entstehen würden. Und dann ist aber die deutsche Politik zusammengeschreckt und hat sich überlegt, dass das ja wirklich eine ganz schlimme Wirkung hat. Dann hat man in die Gesetze den Begriff Gemeinschaftsunterkünfte reingeschrieben, der ja auch irgendwo die Sache nicht trifft, weil es ist ja nur eine Zwangsgemeinschaft der dort Untergebrachten, die im Prinzip ja so viel nicht miteinander teilen, als die Tatsache, dass die meisten unter ihnen einen Asylantrag gestellt haben.
Das Problem, wie kriegt man diese sehr vielen Flüchtlinge, also Millionen von Flüchtlingen, untergebracht, provisorisch, teils auch für länger. Auch da greift man wieder auf die Lager zurück, teils auch auf die alten Lager, die im Nationalsozialismus entstanden waren, nicht nur auf die Konzentrationslager, also immer mit Ausnahme von der Vernichtungslager, aber eben auch auf andere Lager. Und diese Flüchtlingslager, das sind Lager, die wir seit dem Ersten Weltkrieg verstärkt kennen. Es gab die auch vorher schon, aber durch die Pariser Vorortverträge, vor allem sind ja gerade in Südosteuropa sehr viele Menschen, also auch in Millionengröße, wurden umgesiedelt. Die wurden in aller Regel zuerst in Lager untergebracht. Nach 1945, nach Ende des Zweiten Weltkriegs befinden sich auch Millionen Menschen auf der Flucht, die irgendwo untergebracht werden mussten. Und wer sich dann die Geschichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts anschaut, sieht nicht nur in Europa, sondern dann vor allem auch in Afrika, in Asien, sehr viele Fluchtbewegungen. Und für die vielen Flüchtenden, die es dort gibt, entstehen überall Flüchtlingslager, große Flüchtlingslager und dann sind wir schon fast in der Gegenwart.
Rhetorische Modernisierung. Wie bitte?
Etwas soll nicht sein, wird deshalb nicht mehr benannt oder mit anderen Begriffen beschrieben, lässt sich somit nicht mehr als das, was es eigentlich immer noch ist, kritisieren und wird gerade durch diese Dethematisierung zementiert.
Verständlich? Nö.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, für einen Aufsatz die Konversationslexika, also durch die Jahrzehnte, Jahrhunderte fast anzuschauen. Weil in diesen Lexika ja sagen das Wissen der Zeit formuliert wird, nicht? Da schaut man nach, was ist denn ein Lager? Und da findet man am Anfang vor 100 Jahren oder so das immer ganz viele Bedeutungen von Lager, also die Militärlager, aber natürlich auch das Warenlager, etwa das Kugellager, alles Mögliche. Je mehr wir uns der heutigen Zeit nähern, umso mehr verengt sich dieser Begriff, aber auf Konzentrationslager. Das heißt, wenn Sie ihn heute in ein modernes Konversationslexikon schauen, dann finden Sie unter Lager keinen Hinweis mehr auf diese Militärlager etwa oder auf Jugendlager, sondern Sie werden verwiesen auf Konzentrationslager, den Begriff, und dort wird dann ein wenig die Geschichte der Lager aufgefächert. Das heißt, das ist im deutschen Kontext vielleicht besonders deutlich, aus naheliegenden Gründen, also im deutschen Kontext besonders deutlich spürbar, dass dieser Begriff Lager eben zunehmend verengt ist, im gewissen Sinne auf die Zeit der Zwischenkriegszeit und der NS-Zeit und vielleicht noch der Gulag dazu, also die Lager der totalitären Regime, in denen eben diese extreme Form der Gewaltausübung stattfand, bis hin zum systematischen Völkermord. Das ist historisch sehr gut verständlich, aus deutscher Sicht, wie gesagt, insbesondere, aber wenn man es jetzt in einem breiteren Kontext sieht, eben auch bedenklich, weil es den Blick verstellt, weil eben die größte Zahl der Lager, die im Lauf des 20. Jahrhunderts bestanden, eben keine Vernichtungslager waren, aber das öffentliche Bild sehr stark von diesen Lagern, Auschwitz, insbesondere Dachau, Buchenwald, vielleicht im Gulag eben die Lager, sehr stark von diesen Lagern bestimmt wird.
Und heute, das ist ja vielleicht auch nochmal ein interessanter Aspekt, der uns eigentlich auch erst kam bei der Beschäftigung mit dem Thema, ist der Begriff Lager durchaus ja noch nach wie vor auch negativ besetzt und er wird oft auch vermieden, wenn es geht. Also wir hören eigentlich heute sehr viel häufiger Camp anstelle von Lager und das sagt ja eigentlich auch was aus. Also selbst im normalen deutschen Sprachgebrauch, wo man Lager verwenden könnte, taucht oft der Begriff Camp auf und insbesondere dann, wenn es um eher eine positive Anmutung geht, also alle möglichen Freizeitcamps, man könnte fast das Dschungelcamp noch nehmen, was ja auch eine Form von Lager ist, wenn man das so will und dann auf die Spitze treiben würde in einem anderen Extrem. Wenn man darauf achtet, merkt man, dass der Begriff Camp auch für Flüchtlingscamps sehr viel häufiger vorkommt oft als Lager.
Lothar Späth, baden-württembergischer Ministerpräsident 1982.
Die Buschtrommeln werden in Afrika signalisieren, kommt nicht nach Baden-Württemberg, da müsst ihr ins Lager.
Inzwischen regiert eher das technokratische Formulieren. Man würde zum Begriff Lager nicht mehr ganz so leichtfertig greifen, wie das in den 80er Jahren geschehen ist, obwohl man dasselbe meint, nämlich in vielen Fällen der Versuch durch die Wohnverhältnisse eine abschreckende Wirkung zu erzielen, nicht nur gegen die dort Untergebrachten, sondern gegen Menschen, die möglicherweise auf die Idee kommen könnten, nach Deutschland zu kommen und einen Asylantrag zu stellen.
Sie haben jetzt gesagt, der Lagerbegriff völlig unangebracht. Dann sagen Sie aber jetzt schon zu, falls die Last kommt, gibt es auf keinen Fall mehr einen Zaun um diese.
Ich kann da gar nichts sagen. Das ist eine Landesaufnahmestelle, das ist keine kommunale Aufnahmestelle. Das wird das Land entscheiden, wie das Ganze organisiert wird. Nur ich habe mich das auf die jetzige Situation in Freiburg bezogen und ich glaube auch, egal ob ich denke mal, man sollte den Begriff Lager sollte man einfach vermeiden, weil ich weiß, dass die Situation auch in Aufnahmestellen teilweise unbefriedigend ist, aber das Wort Lager ist einfach historisch besetzt und es ist einfach nicht adäquat, diesen Begriff hier zu verwenden.
Also der Begriff kommt jetzt nicht gerade zufällig bei uns, sondern das sind Lager und das sind Kasernierungen und das sind auch kontrollierte Einheiten. Und nur weil der Kirchbaron was von Orwell meint, sozusagen mit rüberbringen zu müssen, also 5 ist 2 mal 2 oder sowas, also das macht sozusagen die Realität halt eben nicht besser.
Erstaufnahmeeinrichtung, Ankunftszentrum, zentrale Aufnahmeeinrichtung, EAE, ZAE, AFA, LEA, BEA, ARE. Hat sich etwas verbessert?
Also durch die Namen ganz bestimmt nicht, wenn dann durch den praktischen Widerstand derer, die diese Dauerstrukturen, wenn sie lagerähnlich oder Lager sind, ablehnen und die Dezentralisierung, die stärkere Dezentralisierung fordern. Wir wissen ja seit vielen Jahren, dass es Bundesländer gibt, die sozusagen in sehr geringem Maße nur, solange es ging, Flüchtlinge in Flüchtlingsunterkünften untergebracht haben, sondern frühzeitig auf die Kommunen verteilt haben, relativ viele Leute in Privatwohnungen untergebracht haben, was natürlich nach 2015 sehr viel schwieriger wurde. Und wir haben Bundesländer, die die gegenteilige Politik fahren und möglichst viele Leute zentralisiert unterbringen wollen und jetzt sogar noch auf längere Zeit. Immer der Vorreiter Bayern insbesondere, aber auch die Baden-Württemberger gehörten über lange Zeit immer zu den rigiden Bundesländern. Viele östliche Bundesländer haben es kopiert und sind jetzt auch auf der Seite derer, die die Verlängerung der Aufenthalte dort fordern, möglicherweise bis zur Anerkennung. Es würde dann bedeuten, wieder jahrelange Lageraufenthalte. Man kann es besser machen, das will ich auch nochmal sagen, und einige Bundesländer versuchen es nach wie vor nicht, dieser Abschreckungspolitik allzu sehr hinterherzulaufen.
Et Pro Asyl bezeichnet Aufnahmezentren als Lager. Mit solchen Leuten kann man nicht diskutieren.
Ich glaube, dass ein Flüchtlingslager als Flüchtlingslager zu bezeichnen, wenn es ein solches ist, halte ich für angemessen, weil damit eben auch deutlich wird, dass solche Flüchtlingslager keine Wohlfühlorte sind. Es sind Orte, in denen zehntausende Menschen oft zusammenleben müssen, in einer Art von Zwangsgemeinschaft, in der sie einem Lagerregime in der einen oder anderen Form unterliegen, in der sie eben wenig Privatheit haben, in der sich oft Kriminalität ausbreitet. Flüchtlingslager sind ja auch Orte, in denen zum Teil Organisationen der organisierten Kriminalität oder des Terrorismus Nachwuchs rekrutieren. Also das finde ich von daher sehr angenehm. Man sollte sich diesem Begriff weiterhin stellen und nicht glauben, dass man, wenn man es dann Flüchtlingscamp nennt, sei sozusagen das Problem gelöst.
Als ich vor 15 Jahren so politisch aktiv wurde und mich um das Thema gekümmert habe, war in Deutschland und speziell auch in Bayern eigentlich nur von ausreisepflichtigen Ausländern die Rede, statt von geduldeten Flüchtlingen. Und es hieß dann immer Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünfte, wenn man die Hardcore, die Erstaufnahmelager und die Normalflüchtlingslager meinte, wo Flüchtlinge über Jahre untergebracht sind. Es war tatsächlich ein langer Streit, um das mal durchzusetzen, dass man Flüchtlinge auch wirklich Flüchtlinge nennt und dass man auch wieder Lager sagen darf. Das war tatsächlich ein hochumstrittenes und heißes Eisen.
Ekkehard Gries, hessischer FDP-Innenminister 1982.
Das Lager soll nicht einladend wirken, sondern Scheinasylanten abschrecken. Auch das ist gemeint. Lagermäßige Unterbringung, Zugangskontrollen und Ausgangsbeschränkung. Ganz klar.
Dieses Konzept der Abschreckung auch durch, ich sag mal, Hausen statt Wohnen, also Wohnverhältnisse, die den Namen des Wohnens oft nicht verdienen, das ist die Wiederauflage eines des alten Konzeptes. Insofern muss man mit einigem Selbstbewusstsein den jüngeren Politikern, die diese Wortverwendung und ihre Historie nicht mehr kennen, sagen, nicht Regierungsorganisationen haben damit angefangen, sondern zum Beispiel Lothar Späth, aber auch Liberale, auch in der SPD war der Begriff in 80er und Anfang der 90er Jahre noch weit verbreitet. Das Erschrecken kam dann vielleicht mit den brennenden Wohnheimen. Und die Diskussion um die Geschichte der Begriffe wurde dann etwas härter, als die Brände sozusagen die Szene erhellt haben.
Wenn man sich diese großen Unterkünfte, jetzt nehme ich mal den Begriff, wenn man sich diese großen Unterkünfte anschaut, die dann gerne 200, 300, 500 Menschen Plätze bieten, teilweise bis zu 1000, 1500 in dem Lager in Bamberg, die haben Kapazität bis zu 3400 Menschen, das eine Unterkunft zu nennen, ist definitiv falsch. Deswegen glaube ich, dieser Lagerbegriff ist sehr wohl zu benutzen.
Wer wie Et Pro Asyl Aufnahmezentren als Lager definiert, will keine sachliche Diskussion.
Lager? Heutzutage nicht eher AfD-Sprech?
Ich kann mir nicht den Begriff verbieten lassen, weil die AfD ihn auch verwendet. Da müssen, glaube ich, eher die etablierten Parteien aufpassen, wie sie mit der AfD umgehen. Ich habe hier und immer auch in der Politik dargestellt, wie es zu diesem Begriff kam und dass er auch zur Bezeichnung zumindest der schlechten Verhältnisse, die wir in vielen Regionen haben, der richtige ist. Und dass es nicht korrekt ist, Flüchtlingsunterkünfte, die schlimmste Formen der Kasernierung des Hausens, der Prekarisierung darstellen, sozusagen mit dem Begriff Gemeinschaftsunterkünfte oder anderen freundlichen Bezeichnungen zu adeln. Also da hatten wir mit dieser Begriffsverwendung sind wir seit den 80er Jahren, seit unserer Gründung praktisch dabei. Und ich sehe jetzt keinen Grund, dass wir das in irgendeiner Weise ändern sollten.
Wir müssen auch klar benennen können, wo die Probleme liegen. Und da muss man manchmal auch Begriffe setzen und sich nicht auf euphemistische Verschleierungstaktiken einlassen.
Also ich persönlich finde so Begriffe wie Flüchtlingslager trotzdem weiterhin angebracht, wenn man eben klar macht, was für einen Typ von Lager man vor sich hat, dass ein Flüchtlingslager eben etwa im Prinzip jedenfalls dazu dient, Menschen Schutz zu bieten und sie zu versorgen. Trotzdem hat auch ein Flüchtlingslager natürlich sehr unangenehme Aspekte des Lagers, etwa eben die Kontrolle, die durch eine Lagerleitung in irgendeiner Form ausgeübt wird, was sehr viele beklagen von Flüchtlingen, gerade ja in diesen letzten Jahren ja auch in Europa sehr aktuell ist, etwa die fehlende Privatsphäre, also dieses Gefühl, dass man eben seiner Privatheit, seiner Individualität beraubt wird in einem Lager. Also das insofern sind auch diese Flüchtlingslager durchaus mit solchen komplizierten, schwierigen Aspekten des Lagers verknüpft. Aber vielleicht wird das eben durch diesen Begriff auch deutlich. Also insofern, wie gesagt, würde ich ihn persönlich nicht ausschließen für andere Formen, aber eben muss eben klar sein, worüber man redet.
Was macht ein Flüchtlingswohnheim zum Lager?
Das Provisorische, das nicht wirklich ankommen, aber auch die ganz praktischen Härten, die damit verbunden sind, die Beschränkung auf meist sehr wenige Quadratmeter, die Tatsache, dass eine Privatsphäre so kaum zu haben ist, auch für die Kinder, die erleben, dass es nur wenige Ecken gibt, in denen man ungestört sein kann, in denen man spielen kann, in denen man seine Hausaufgaben machen kann. Oft durch die isolierte Lage, die Abgrenzung von der Bevölkerung, manchmal auch das Außensichtbare, die Umgebung mit einem Stacheldrahtzaun oder mit irgendwelchen Überwachungsanlagen, Securities.
Man hat damals 2015 begonnen, Flüchtlinge aus den Balkanstaaten aus den normalen Asylverfahren rauszunehmen und gesonderte Abschiebelager zu schaffen, wo man die Leute reingepackt hat. Da drin sollen sie bleiben bis zur Entscheidung vom Bundesamt und bei Ablehnung bis zur Ausreise oder Abschiebung. Diese Lager, die es damals in Manching, Ingolstadt und in Bamberg gab, sie wurden dann, nachdem die Balkanflüchtlinge abgearbeitet waren, weiter genutzt für Flüchtlinge aus Senegal. Und dann wurde begonnen, wild zu experimentieren mit Flüchtlingen aus der Ukraine, aus Tschetschenien, aus Georgien. Immer mit dem Ziel, sie da drin zu lassen, wirklich bis zur Ausreise oder Abschiebung. Nachdem es jetzt mit ihnen auch funktioniert, den Eindruck hat zumindest die bayerische Staatsregierung, wurde das noch weiter ausgeweitet, das Konzept. Man hat jetzt diese Lager umbenannt in Transitzentren, auch noch so ein schöner Euphemismus. Auch das nach wie vor dasselbe Konzept, Flüchtlinge nach Einreise rein. Die bleiben da drin bis zur Entscheidung des Bundesamts und wer abgelehnt wird, soll da drin bleiben bis zur Ausreise der Abschiebung. Und die sind jetzt zuständig, nicht nur für Balkanstaaten, für Ukraine, für Tschetschenien, für Georgien, sondern auch für Nigeria, für Aserbaidschan, für Afghanistan, Äthiopien, Republik Moldau, Sierra Leone. Und man merkt plötzlich, hier wird ein System geschaffen, wo Flüchtlinge aus dem ganzen normalen Asylverfahren ausgegrenzt werden, wo schon vorher entschieden wird, dass sie abgelehnt werden sollen, dann in spezielle Sonderlager kommen, wo diese Ablehnung dann auch stattfinden soll und dann sollen sie wieder ausreisen.
Wer lediglich den Diskurs, das Reden über Flüchtlingslager, Aufnahmeeinrichtungen analysiert, könnte zum Schluss kommen, dass echte Lager mit ihren negativen Eigenschaften immer mehr der Vergangenheit angehören. Insbesondere, wenn man den meisten PolitikerInnen zuhört. So wäre man Teil der rhetorischen Modernisierung und könnte die aktuellen Lager nicht adäquat kritisieren. Schaut man sich nämlich diese Einrichtungen an, redet gar mit BewohnerInnen, kann es nur heißen, Deutschland bleibt Lagerland.
gibt es dann die AEO, die Aufnahmeeinrichtung Oberfranken, oder die ARE, die dann die Ankunfts- und Rückführungseinrichtung ist. Was man an diesen Begrifflichkeiten sieht, an diesen Abkürzungen, ist immer der Versuch, die Zustände dort tatsächlich einfach zu verschleiern, das zu verharmlosen. Das schönste Beispiel ist ja das Kürzel EASY aus der Bundesbehörde, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das ist das Erstaufnahmeverteilsystem für Asylbewerber. Das EASY zu nennen, ist schon ganz schön dreist.
Eigentlich haben die Lager von Anfang an zwei Grundbedeutungen. Die eine Bedeutung ist, sie sollen integrieren, sie sollen erziehen. Die Soldaten sollen zu guten Soldaten geformt werden, zum Beispiel in einem Lager im Manöver. Oder dann später Pfadfinder sollen eben nicht gute Pfadfinder werden. Später in politisch motivierten Jugendgruppen sollen sie gute Sozialisten, gute Nationalsozialisten oder was auch immer werden. Also diese positive integrative Seite ist das eine. Dem steht aber immer gegenüber, und das macht sozusagen dann die Schreckensdimension, die eigentliche Schreckensdimension aus, das Gegenteil davon, nämlich die Aussonderung derjenigen, die man als nicht zu dem Kollektiv dazugehörig definiert. Also die Arbeitsscheuen, die politischen Gegner, wie man sie dann nennt, oder Gemeinschaftsfremde, wie es dann im Nationalsozialismus etwa heißt. Und das ist sozusagen diese Doppelfunktion.
Wobei wir immer gesagt haben, diese Tatsache der Ausgrenzung geht sozusagen mit ihrer stigmatisierenden Wirkung den Gewalttaten voraus. Das heißt, wenn man Asylsuchende auf dem Präsentierteller unterbringt und öffentlich auch noch auf ihr Dasein schimpft, dann muss man sich auch von der etablierten Politik nicht unbedingt wundern, dass es dann Leute gibt, die sozusagen zur Tat schreiten, natürlich oft mit einem gefestigten rechten Hintergrund, aber nicht nur.
Deutlich ist, und da sind sicherlich die Flüchtlingslager wieder das wichtigste Beispiel, dass die massenhafte Unterbringung von Menschen in vorübergehenden Unterbringungsorten, die eine Lagerform haben, dass das etwas ist, was uns wohl auch dieses Jahrhundert weiterhin begleiten wird. Und das ist sicher etwas, was für die Zukunft insofern meiner Meinung nach besondere Aufmerksamkeit bedarf, als eben das die Geschichte der Lager ganz deutlich zeigt, dass ein Lager einmal errichtet innerhalb kürzester Zeit seine Funktion völlig verändern kann. Das hat man vielleicht, ein letztes Beispiel, kann man das sehr deutlich zeigen an den Lagern, die die Französische Republik 1938, 39 errichtet für diejenigen Spanienkämpfer, die vor Franco fliehen, als der gesiegt hat über die Spanische Republik. Viele dieser Lager in Südfrankreich werden 1940 zu Lagern, in denen sogenannte Feindstaaten, Ausländer, Juden, Deutsche auch, die in Frankreich von der NS-Herrschaft Zuflucht gefunden hatten, die werden dort in Südfrankreich interniert, in vielen Lagern. Dann, als sich Vichy-Frankreich immer mehr der deutschen Vernichtungspolitik öffnet, werden diese Lager dann zu Durchgangsstationen nach Auschwitz. Innerhalb von 3 Jahren wird aus einem Flüchtlingslager ein Lager, das Teil des Vernichtungsprogramms Auschwitz ist. Und solche Entwicklungen muss man vor Augen haben, dass also ein Lager eben dieses besondere Potenzial hat, seine Funktion schnell ändern zu können. Insofern also ist Aufmerksamkeit sicherlich auf jeden Fall angebracht.
Deutschland bleibt Lagerland. Rhetorische Modernisierung im Flüchtlingsdiskurs. Ein Feature von Fabian Kienert. Radio Dreieckland. Zuletzt zu hören war Christoph Jahr, Historiker an der Berliner Humboldt-Universität. Ebenfalls zu hören waren Jens Thiel, auch Historiker an der Berliner Humboldt-Universität, Bernd Mesowitsch, pro Asyl, Ulrich von Kirchbach, SPD-Sozialbürgermeister aus Freiburg, das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebung, die Punkband Guerilla mit Grenzen weg, und die Schlussworte hat Alexander Thal vom Bayerischen Flüchtlingsrat.
Was jetzt derzeit passiert, ist so eine Gegenbewegung, wo die Innenpolitiker, die ganzen asylpolitischen Hardliner versuchen, wieder diese Begriffe weich zu spülen, um da einfach den Begriffen die Härte zu nehmen. Jetzt spricht man wieder von Gemeinschaftsunterkünften, von dezentralen Unterkünften, von Aufnahmeeinrichtungen. Und selbst wenn man diese Hardcore-Abschiebelager für Balkanflüchtlinge in Bayern meint, sagt man nicht Hardcore-Abschiebelager in Bayern für Balkanflüchtlinge, sondern besondere Aufnahmeeinrichtungen. Das sind Euphemismen. Wenn ich sowas höre, könnte ich kotzen. Ich stehe auf klare Begriffe und der richtige Begriff ist Lager und nichts anders.
Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship Programm der Europäischen Union finanziert.